Aha History. 10 Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt.
Es ist eines der ganz dunklen Kapitel unserer westlichen, christlich geprägten Gesellschaft. Das Verfolgen, Foltern und Hinrichten vermeintlicher Hexen. Während die Hexenverfolgung in Europa eine Massenhysterie mit zehntausenden Todesopfern war, beschränkte sich das Phänomen in den USA fast ausschließlich auf zwei Dörfer. Und trotzdem wirken diese Salem Witch Trials bis heute nach. Wie es dazu kam, darum dreht sich diese Folge. Außerdem geht es um die Entstehung von Kindermode und wie Kinder damit auch endlich wie Kinder sein durften. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aha History. Mein Name ist Wim Ort und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Als die Hexenverfolgung in Amerika losging, da war sie in Europa zum Glück schon größtenteils vorbei und verboten. In den USA allerdings, da wurden vor allem in zwei Dörfern, rund 20 Kilometer nördlich von Boston, Frauen und auch vereinzelt Männer als Hexen verfolgt. In Salem Village und Salem Town, ja, die Dörfer, die hießen auch noch fast gleich, da kam es 1692 zu den Salem Witch Trials. Was dort passierte, wie viele Opfer es am Ende gab und wie die Verfolgung die USA bis heute bewegt, darüber spreche ich jetzt mit der Historikerin Charlotte Lerck. Hallo Frau Lerck.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Was waren die Hintergründe für diese Hexenprozesse von Salem? In Europa war der Höhepunkt ja eigentlich schon vorher. Wie kam es dann zu so einer Art Renaissance der Hexenprozesse in Amerika?
Ja, das Einleuchtendste und das Wahrscheinlichste ist tatsächlich, dass es auch an der sehr puritanisch geprägten Gesellschaft lag. Der Puritanismus oder die sogenannten, die Pilgerväter, die Puritaner, die nach Neuengland ausgewandert waren, es waren ja gerade diejenigen, die sich gegen eine Liberalisierung der Kirche, auch ein wenig aus diesen aufklärerischen Tendenzen in der Kirche in Europa, die letztlich auch zum Ende der Hexenprozesse in Europa führten, eigentlich eher dagegen gewendet hatten und damit nun in Neuengland versuchten, eine Gesellschaft aufzubauen. Verstärkt war es aber auch natürlich dadurch, dass sie in einer unbekannten Umgebung versuchten, diese Gesellschaft aufzubauen und da natürlich auch viele Gefahren auf sie lauerten und sie sich auch bedroht fühlten, sowohl von weltlichen als eben auch von überweltlichen Mächten.
Dann gehen wir jetzt mal nach Salem. Wie wurde dieser kleine Ort zum Mittelpunkt der Hexenprozesse und wie ging das, vor allem wie ging das los? Wie kam es eigentlich dazu?
Ja, Salem war damals eben eine Stadt. Es gab Salem City, also Salem Town und Salem Village. Und das spielt tatsächlich auch eine Rolle in diesem Kontext, denn zwischen Salem Town und Salem Village gab es ein paar Spannungen. Salem Town begann eben kommerzieller zu werden, sich an Boston zu orientieren und damit eben auch stärker sich an weltlichen Werten zu orientieren. Und Salem Village war eben noch sehr viel stärker geprägt von dieser Rückzug aus dem Weltlichen. Und da kam es zu Spannungen. Hinzu kamen aber auch Missernten, die in den Jahren zuvor stattgefunden hatten und die zum einen natürlich die Frage aufwarfen, warum hat uns Gott diese Missernten geschickt? Und zum anderen aber natürlich auch dazu führten, dass es Knappheiten gab, dass auch Leute, die sonst auf den Gehöften oder auf kleineren Höfen rund um Salem Town oder Salem Village lebten, jetzt in die Stadt, in das Dorf zurückkamen. Und damit auch Begehrlichkeiten entstanden, weil einfach zu viele Leute vor Ort waren oder Leute, die man nicht vor Ort haben wollte. Und als dritter Punkt, den man vielleicht noch anführen kann, ist, dass das auch eine Zeit von politischer Unsicherheit war. Die Kolonialregierung von Neuengland, von Massachusetts, musste sich neu konstituieren. Es hatte einige Ungereimtheiten gegeben mit dem britischen Mutterland. Und da hatte man nun auch Sorge, dass bestimmte Besitzansprüche zum Beispiel in Frage gestellt würden. Und so sieht man schon sehr schnell, dass da eben auch sehr materielle Dinge am Werk waren, die hier die Voraussetzungen für diese Hexenjagd, wie sie dann später heißt, gegeben haben.
Jetzt haben wir das drumherum einmal etabliert. Wie kam es dann dazu? Was war der Ausgang für diese Hexenprozesse? Wie kamen dann die Menschen in Salem dazu, Frauen des Hexenseins anzuklagen?
Ja, also das Ganze fängt an im Frühling oder im Februar 1692 mit zwei Mädchen, eine 9-Jährige, eine 11-Jährige, die sich auffällig verhalten. Also sie klagen über Schmerzen, die man nicht so richtig zuordnen kann. Sie schreien Unverständliches und es wird zunächst ein Geistlicher konsultiert, dann wird ein Arzt konsultiert und beide haben nicht wirklich eine Erklärung, nicht wirklich eine Lösung. Und in so einem Kontext ist man dann schnell dabei, Teufelswerk zu vermuten. Und dann kommt es zu den ersten Beschuldigungen. Das sind drei Frauen, Sarah Good, Sarah Osborne und Tituba, eine indigene kreolische Sklavin. Und das ist eigentlich auch interessant, diese drei Frauen am Anfang zu sehen, weil sie eigentlich die verschiedenen Aspekte, die auch in diesen Beschuldigungen eine Rolle spielen, sehr gut repräsentieren. Also Sarah Good beispielsweise war eine alleinlebende, alleinstehende, arme Frau, die einen sehr starken sozialen Abstieg in ihrem Leben hinter sich hatte und jetzt außerhalb der Gesellschaft lebte. Sarah Osborne war in einen Nachbarschaftsstreit um Land involviert, weil sie das Land ihres verstorbenen Ehemanns bewirtschaftete. Und Tituba eben als eine, ja, als fremd wahrgenommene Schwarze, der ohnehin auch dann okkulte Praktiken nachgesagt wurden. Also da sieht man auch ganz schön diese verschiedenen Motivationen. Es kommt dann im März zu einer zweiten Welle von Verdächtigungen. Die trafen jetzt aber sehr andere und sehr anders positionierte Frauen. Unter anderem Martha Corey, die eine der respektiertesten Frauen war in der Gemeinde. Und das machte dann irgendwie den Leuten auch noch wieder Angst, weil sie dachten, oh Gott, das kann offensichtlich jeden treffen. Und es traf tatsächlich auch, die kleine Tochter von Sarah Good, die gerade mal 4 Jahre alt war. Also man sieht, in dieser zweiten Welle beginnt das Ganze auch schon zu eskalieren. Und es wurden immer mehr Beschuldigte festgenommen und dann eben dem Magistraten vorgeführt.
Wer hat dann wirklich entschieden, so du wirst jetzt angeklagt und du nicht sozusagen? Also wie wurde das entschieden und wie liefen dann eben diese Verhöre ab?
Erstmal wurde jemand beschuldigt, dann wurde die beschuldigte Person festgenommen und einem lokalen Aufsichtsgericht vorgeführt. Da ging es erstmal um eine Art Feststellungsverfahren. Und dann erst kam ein richtiges Gerichtsverfahren, denn Hexerei war wirklich ein Kapitalverbrechen. Deswegen gab es eben erst diese Anhörung und dann gab es ein richtiges Gerichtsverfahren. In diesen Gerichtsverfahren wurden dann Methoden angewandt, um Beweisführung irgendwie zu schaffen, was natürlich in diesem Kontext sehr schwierig ist. Der wichtigste Punkt ist, das nennt sich im Englischen und in dem Jargon der Zeit Spectral Evidence, also praktisch Beweis aus Anschauung, und zwar nicht irgendeine Anschauung, sondern die Anschauung von Visionen. Das heißt, diejenigen, die selber sich für verhext halten, können sagen, ja, ich habe in einer Vision gesehen, wie die Hexe so und so mit dem Teufel sprach oder wie sie ganz andere Dinge noch mit dem Teufel gemacht hat. Und was auch nicht zu unterschätzen ist, wie viele dieser Frauen und auch Männer sich schuldig bekennen tatsächlich. Aber das liegt nicht zuletzt auch an dieser Vorstellung, eben, dass man wirklich Angst hatte, auch vom Teufel verführt zu werden. Und einige dann auch wirklich der Überzeugung waren, okay, vielleicht hat der Teufel mich tatsächlich verführt. Und das ist der letzte Punkt hier noch, was eben auch noch eine Rolle spielt, ist, wenn man bereit war, andere zu nennen, konnte man auch auf Freispruch rechnen oder zumindest auf eine Verzögerung des Gerichtsverfahrens. Und das führt auch dazu, dass so schnell so viele beschuldigt werden, weil das natürlich auch eine Möglichkeit war, sich selber zu retten.
Von der ersten Inhaftierung bis zu der Freilassung der letzten inhaftierten Frauen dauert das Ganze ja nur rund 1,5 Jahre. Wie viele Menschen wurden in dieser Zeit verurteilt und wie kam es dazu, dass dieser Trend auch so schnell wieder ein Ende fand?
Ja, also ich habe ja schon gesagt, es wurden sehr, sehr schnell sehr, sehr viele beschuldigt. Es wurden dann letztlich um die 30 verurteilt und nur mal in Anführungsstrichen 19 wurden hingerichtet. Dann kommt es zur ersten Hinrichtung im Juni. Und dann ist man erstmal so ein bisschen selber erschreckt und sagt, okay, wir brauchen doch nochmal von oberster kirchlicher Stelle so einen Rat. Darauf folgt dann im Sommer nochmal so eine heiße Phase. Und dann im September kommt der Gouverneur zurück, der war in einem anderen Teil des Landes unterwegs. Ihm wird berichtet, was da vor sich geht. Das ist für ihn so der Moment, wo er sagt, also irgendwie da läuft was falsch, da müssen wir jetzt mal eingreifen. Und dann wird dieses Feststellungsgericht aufgelöst und stattdessen werden die noch zu richtenden Beschuldigten vor den höchsten Gerichtshof der Kolonie Massachusetts gestellt, wo die allerdings dann tatsächlich auch alle freigesprochen werden. Und damit ist es im Grunde zu Ende.
Dann haben wir die Fälle an sich jetzt abgeschlossen, aber die Salem Witch Trials, die sind ja bis heute gerade in Amerika ein riesengroßer Teil des kollektiven Gedächtnisses. Welche Nachwirkungen haben diese Prozesse auch bis heute noch?
Also zum einen, in der Populärkultur ist es sehr, sehr präsent. Und das zweite ist im Feminismus, denn die Geschichte der Hexenverfolgung spielt eine große Rolle in der frühen Frauengeschichte. Und ich habe es jetzt ja mehrfach erwähnt, also die überwiegend Angeklagten waren Frauen. Und es hatte schon auch einen Grund, dass Frauen angeklagt wurden. Auch wenn man die Protokolle liest, zeigt natürlich diese Dynamik der Gesellschaft, die auf ganz, ganz vielen Ebenen auch einen strukturellen Sexismus natürlich aufweist und damit für den Feminismus ein ganz, ganz wichtiger Referenzpunkt wird. Und der dritte und wohl auch vielleicht prominenteste und bekannteste Punkt ist in der politischen Rhetorik. Das geht nicht zuletzt zurück auf den Roman von Arthur Miller von 1953, The Crucible, zu Deutsch Die Hexenjagd, um einen zeitgenössischen Kommentar zu dem damals herrschenden Antikommunismus zu schreiben. Und damit wird diese Hexenjagd auch zu so einem Synonym von, ja, im Grunde Massendynamik. Das hat jetzt in jüngster Vergangenheit wieder eine neue Wandlung durchgemacht. Wenn man überlegt, wie oft Donald Trump beispielsweise diesen Begriff auch gerne nutzt, da sehen wir jetzt eben so ein populistisches Opfernarrativ, was versucht, diese Dynamik der sogenannten Lügenpresse in diesem Kontext zu mobilisieren, indem sich praktisch Täter zu Opfern machen. Und es geht immer um die Frage von Massendynamik und Hysterie. Und letztlich könnte man sagen, das geht eher auf den Arthur Miller-Roman zurück als auf den tatsächlichen Salem Witch Trials.
Charlotte Lerck, vielen, vielen Dank für Ihre Eindrücke.
Sehr gerne.
In unserer aufgeklärten westlichen Welt, da gehören Hexenprozesse heute zum Glück der Vergangenheit an und auch das jetzige Thema. Wenn man sich historische Porträts von Kindern anschaut, dann sehen die oft gar nicht aus wie Kinder, sondern tendenziell eher wie kleine Erwachsene. Und das liegt vor allem an ihrer Kleidung. Seit wann es eigentlich richtige Kindermode gibt, in der man auch bequem toben kann, das erfahrt ihr jetzt.
Um zu verstehen, was heute passiert, müssen wir wissen, was bisher geschah.
Genau dafür gibt es unseren neuen Geschichtspodcast. Von politischen Intrigen im antiken Rom über die fanatischen Sektenführer in der frühen Neuzeit bis hin zu den großen Eroberern des Mongolischen Reichs und ihren Management-Skills.
Ich bin Joachim Telgenbischer.
Ich bin Nils Minkmar.
Und wir finden heraus, was bisher geschah, um zu verstehen, was heute passiert. Höre, was bisher geschah, überall, wo es Podcasts gibt.
Ganz grundsätzlich ist die Mode ein guter Spiegel für das gesellschaftliche Verständnis von Kindheit in verschiedenen Epochen der Vergangenheit. Und weil die Kindheit als eigene Entwicklungsstufe vor dem Erwachsensein in unserer westlichen Welt überhaupt erst seit dem 18. Jahrhundert so richtig existiert, liegt in dieser Zeit auch der Ursprung der Kindermode. Davor galten Kinder quasi als kleine Erwachsene. Und sie trugen dementsprechend meist auch ähnliche Kleidung wie ihre Eltern, nur eben einige Nummern kleiner. Dazu passt, dass Kinder in diesen Zeiten eben auch oft schon körperlich arbeiten mussten. Erst mit der Differenzierung zwischen Kindheit und Erwachsensein entwickelte sich auch die Idee, dass Kinder eine eigene Art von Kleidung brauchen, nämlich eine, in der sie sich eben wie Kinder verhalten können, also toben, klettern und vor allem schmutzig werden. Die erste Kindermode war dann auch dementsprechend pragmatisch und von unserem heutigen Überangebot noch ganz weit entfernt. Mädchen und Jungs wurden im 18. Jahrhundert einfach in weite Kleider gesteckt, die leicht anzuziehen waren und in denen ordentlich getobt werden konnte. Während in der Erwachsenenmode peinlich genau darauf geachtet wurde, die Geschlechter modisch zu trennen, galt das für die Kinder in dieser Zeit noch überhaupt nicht. Der einzige Unterschied, den man sehen konnte, war, wie reich oder eben arm die Eltern waren. Denn umso wohlhabender die Eltern, umso verzierter waren auch die Kleider. So kommt es, dass auch kleine Jungs in reich verzierten Rüschenkleidern herumliefen. Aus heutiger Sicht wirkt das ja dann eher wie ein Kostüm. Als Erwachsene durften Jungs dann auch im 18. und 19. Jahrhundert, so wie in vielen Gesellschaften ja bis heute, nicht in Kleidern rumlaufen. Der Moment, in dem ein Kind in der damaligen Gesellschaft zum Erwachsenen wurde, das war dementsprechend ein Kleidungsritual, nämlich das sogenannte Breeching. So nannte man den Moment, wo die Jungen von Kleidern zu Hosen wechselten, die eben auch Breeches genannt wurden. Das Alter dieses Wandels, das änderte sich über die Jahrhunderte und wurde immer später. Und ganz am Anfang, also im 18. und 19. Jahrhundert, da fand das Breeching bereits im Alter von 7 oder 8 Jahren statt. Im 20. Jahrhundert, da wechselte die Kindermode dann von diesen Kleidern immer mehr zu kurzen Hosen. Ganz einfach, weil die so praktisch waren. So praktisch, dass sogar Mädchen bereits Hosen tragen durften, obwohl sich die Hose als Kleidung für erwachsene Frauen zu jener Zeit noch gar nicht durchgesetzt hatte. Dass Kinder und Babys ihre ganz eigene Kleidung mit geschlechtsunterscheidenden Farben und Motiven bekamen, das ist hingegen noch ein ganz junger Trend, den wir vor allem dem Kapitalismus und seinen Strukturen zu verdanken haben. Denn ähnlich wie bei Spielzeug oder auch Kosmetik können Unternehmen durch die Trennung von Produkten in weiblich und männlich natürlich viel mehr Profit erzielen. Übrigens trugen die Jungs dabei zuerst rosa, während die Mädchen blau angezogen wurden. Und die Folge, wo ich diese heute völlig ungewöhnliche Farbkombi erkläre, die packe ich euch in die Shownotes. In Zeiten von Genderdebatten und Selbstbestimmungsgesetzen, da wirken Farben für Geschlechter irgendwie total aus der Zeit gefallen. Was denkt ihr? Ist rosa für Mädchen und blau für Jungs eine gute Sache? Oder ist das eigentlich längst überholt? Ich habe in diesem Podcast ja schon öfter erzählt, dass Pink meine absolute Lieblingsfarbe ist. Also könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, wie ich dabei abstimmen würde. Zum Abschluss habe ich noch eine Bitte an euch. Denn wir haben weiterhin die Chance, den Deutschen Podcastpreis zu gewinnen. Und dafür brauchen wir eure Stimme in der Kategorie Bester Newcomer. Den Link zum Voting, den packe ich euch mit in die Shownotes. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Schreibt es mir gern an history@welt.de. Ich danke mal wieder meiner Kollegin Imke Rabiga für ihre Hilfe rund um die Kindermode. Und ich danke natürlich euch und sage bis zum nächsten Mal.